HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Mekova. Keine deutsche Fernsehserie wurde aufwendiger produziert, keine war teurer und hat für so einen Hype gesorgt wie Babylon Berlin. Die preisgekrönte Serie wird nun endlich im Ersten gezeigt. Jetzt Sonntag geht's los um 20.15 Uhr. Die Geschichte basiert auf den Kriminalromanen von Volker Kutscher rund um Kommissar Gerion Rath und spielt im Berlin der Weimarer Zeit. Die Macher der Serie sagen, Babylon Berlin ist deshalb so spannend, weil es Parallelen gibt zwischen den späten 20er Jahren und der Zeit heute. Darüber und wie die Arbeit hinter den Kulissen aussieht, spreche ich jetzt mit den beiden Drehbuchautoren und Regisseuren Tom Tykwer und Achim von Borries in HR Info das Interview. Wenn Sie sich mal gegenseitig einschätzen sollten als Autoren und Regiekollegen, Herr Tykwer, was kann Achim von Borries am besten?
Boah, der kann einfach loslegen. Das ist wirklich toll. Das ist so ein Typ, der sagt, okay, habe ich verstanden, ich mache jetzt mal hin. Mhm. Und ich bin so ein bisschen dazwischen. Also Henk, also wir uns drei, Henk Handlüchten, Achim von Borries und ich, mhm. wir haben es ja zusammen seit 5 Jahren, sage und schreibe, uns um die Ohren gehauen, dieses Projekt. Und das ist tatsächlich so, dass man dann über die Zeit hinweg natürlich genau feststellt, was die Stärken des anderen sind. Und Achim ist einer, der halt loslegt, der Gas gibt. Mhm. Weil ich finde nämlich, dass das was ganz Besonderes ist, wenn jemand sich traut, gerade beim Schreiben. Das ist ein ganz entscheidender Faktor für uns.
Und andersherum, Herr von Borries, was ist Tom Tykwers große Stärke?
Tom ist ein Kinogenie und hat uns immer wieder angetrieben, einfach noch einen draufzusetzen und zu sagen, nein, also das kann es jetzt noch nicht sein, Leute, wir müssen noch besser werden. Und
der Antreiber.
Ja, und ja, nicht nur ein Antreiber, er hat auch, er ist ein toller Regisseur und ein toller Autor. Und Henk wiederum, während Tom und ich vielleicht noch ein bisschen so Romantiker sind in manchem, ist einerseits total in der Zeit drin, weil er alles gelesen hat, was das irgendwie jemals da veröffentlicht wurde, auch alle Filme gesehen hat, Tom übrigens auch, ich nicht so viele. Und Henke hat wiederum den abseitigen, abgründigen Blick auf die Zeit und auf die Charaktere gehabt. Und so hat sich's ergänzt.
Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Ihrem Kollegen Tom Tykwer der Erfolg von Babylon Berlin?
9,9.
Im Warum Übrigen geben Sie nicht die volle Punktzahl?
Ja, weil sonst ein bisschen ehrgeizig klingt. Also wir waren krass ehrgeizig, wollen aber nicht so klingen. Es soll natürlich der Ehrgeiz nicht zu spüren sein. Ne? Also wenn man sich so lange so quält, auch wie wir es getan haben, und auch freudvolle Quälen war das, aber dann soll man es ja auch nachher mit einer gewissen Leichtigkeit präsentierend bekommen. Und ich hoffe, das ist gelungen, ich glaube.
Ich denke schon, Babylon Berlin startet jetzt endlich in der ARD und zwar am 30. September 20:15 Uhr, nachdem die Serie bereits vor einem Jahr beim Bezahlsender Sky gezeigt wurde und sich zu einem Riesenerfolg entwickelt hat. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert? Knallen jeden Tag bei Ihnen die Sektkorken oder ist das Leben nur noch anstrengender geworden?
Die Sektkorken.
Schön wär's.
Nee.
Das Sie sind ist doch eher, jetzt schon.
Wir arbeiten halt einfach weiter. Das ist ja bei Serie das Verrückte und Schöne und auch irgendwie Wahnsinnige, dass man merkt, ach ja, das geht ja immer weiter. Wir wollen ja auch, wir haben uns auch dazu entschlossen, wir wollen ja eigentlich einen 60- oder 70-stündigen Film machen und haben gerade mal erst 12 erledigt. Mhm. Also weiter geht's. Und so gehen wir auch damit um. Das ist aber auch generell unser und also auch mein Verhältnis zu dieser Idee von Erfolg. Der ist wirklich am stärksten damit verbunden, wenn man das irgendwann mal sieht in irgendeinem Kontext und das Gefühl hat, das ist einerseits nah dran an dem, was man sich erhofft hat und dann, dass es einen dann auch noch gleichzeitig vielleicht ein bisschen überrascht. Und das ist beides für uns, glaube ich, der Fall gewesen, als wir das immer endlich irgendwie ein einziges Mal auch am Stück so uns angeguckt haben. Und seitdem ist es für mich dann so gesehen ein Erfolg, ob das jetzt 52 oder 10 Millionen Leute dann angucken, weiß ich auch nicht.
Echt? Also okay. Die Serie ist ja mit Preisen bereits überhäuft worden. Goldene Kamera, Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis wurde, soweit ich weiß, in rund 100 Ländern verkauft. Volker Kutscher, der ja die Vorlage mit seinen Krimis geliefert hat, liebt Babylon Berlin, der unterstützt das, was sie machen, der gibt ihm praktisch freie Hand beim Schreiben der Drehbücher. Es könnte eigentlich gar nicht besser laufen. Sind Sie trotzdem ein bisschen nervös jetzt zum Start der Serie in der ARD? Ist ja schon ein anderes Publikum, oder?
Das ist schon aufregend, weil man natürlich weiß, Das ist so, da gibt es so ganz klare Referenzen, da gibt es auch diese komische Quotendiskussion und das Ganze. Aber faktisch ist es natürlich, das Schönste daran ist, wir haben ja so einen Luxustermin. Das Ganze startet jetzt an einem Sonntag um 7:45
am Tatortplatz,
wo eigentlich alle denken, ne? Gleich kommt, dann kommt es nicht, sondern kommt unsere
gruselige
Musik.
Das ist revolutionär, würde ich mal sagen.
Und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen Empörung, aber hoffentlich auch überwiegend Neugier hervorrufen. Und es ist halt sozusagen dadurch ja mehr oder weniger garantiert, dass schon eine ganz stattliche Anzahl von Leuten zumindest anfangs erstmal guckt. Und das ist halt schon toll, diese Idee, die das, wenn man so will, das traditionelle Fernsehen mitbringt, dass wirklich sich viele Leute gleichzeitig entscheiden, was zu tun, auch aus dem, glaube ich, unbewussten sozialen Impuls heraus, dass man am nächsten Tag mit ganz vielen Leuten, denen man begegnet, auch darüber reden kann. Und der Tatort und manche solcher Events oder so, die stiften ja noch so dieses Gefühl, ich gehe ins Büro und alle haben eine Meinung. Das macht schon
Stadion
Spaß.
Ist voll, das ist schon mal sicher. Aber statt den Stones spielen wir.
Falls es Menschen geben sollte, die noch nichts gehört haben von Babylon Berlin, die Serie spielt im Berlin der späten 20er Jahre, ist ein spannendes Gesellschaftsporträt jener Zeit aufgezogen als Kriminalfilm um den Romanhelden Kommissar Gerion Rath. Man bekommt sofort ein Gefühl für die Zeit, finde ich, wenn man den Song zu Babylon Berlin hört. Sie haben die Musik ja eigens komponiert für die Serie. Wir hören mal kurz rein.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz.
Zu Asche, zu Staub, die Hymne aus Babylon Berlin, den performt eine androgyne Sängerin im Mokka Efti, dem berühmten Tanzschuppen, zusammen mit Tänzerinnen im Bananenröckchen à la Josephine Baker. In der Musik klingt schon ganz viel von dieser Zeit an, so dieser schnelle Puls, das Ekstatische und auch das Dunkle, das da schon drin liegt. Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dieser Epoche, die Roaring Twenties, wie sie auch genannt werden, die dann aber in der Katastrophe enden. Was fesselt Sie so an dieser Zeit?
Also ich glaube, es war einfach eine Zeit eines großen Experimentes. Zum einen war es das erste Mal, dass auf deutschem Boden irgendwie eine Demokratie versucht wurde. Und zum anderen eine Blüte der Kultur und eigentlich aller gesellschaftlichen Kräfte. Also man muss sich vorstellen, es gibt in der Biologie, glaube ich, diesen Begriff der Sturmblüte, wenn nach einem langen, kalten Frühjahr, wie wir es dieses Jahr hatten, plötzlich alles gleichzeitig blüht. Ja, also die Tulpen mit dem Flieder und den Kirschen und den Äpfeln irgendwie und die Bienen nicht mehr hinterherkommen. Das hatten wir dieses Jahr und das gab es in den 20ern auch. Es gab das sehr restriktive Bürgertum und die Gesellschaftsform in der Monarchie, den verlorenen Krieg und ein großes Erstaunen über diesen verlorenen Weltkrieg und überhaupt, dass Kriege nicht mehr zu führen sind eigentlich. Und plötzlich fing alles an zu explodieren. Die Männer waren verwundet, geistig, seelisch oder körperlich. Sie waren zum Teil auch nicht mehr da. Die Frauen fingen an, ihre Position einzunehmen und sie nicht nur zu erkämpfen, sondern eigentlich auch ganz als verantwortungsvolle Teilhaber der Gesellschaft quasi in Besitz zu nehmen und zu erobern. Und es war ein Balanceakt zwischen Revolution und Reaktion. Und wie das ausgegangen ist, wissen alle, aber wie die Zeit wirklich war. Und das ist einfach relativ vergessen gewesen und unterbelichtet im Vergleich zu den 13 Jahren danach, ja, den 12 der Hitlerzeit. Da die Nazis nicht als Nazis von den Bäumen fielen 1933, sondern dazu wurden, was sie sind, in einer Zeit davor, haben wir uns gesagt, wir gucken uns diese Zeit an.
Herr Tückwer, die Kritik hat die Serie hoch gelobt und gesagt, das ist die Serie zur Stunde. Sie kommt genau zur richtigen Zeit.
Ja, das wirkt vielleicht erst verwirrend, aber wenn man genauer hinguckt, ist es durchaus naheliegend. Das ist uns auch selber so gegangen. Ich glaube, wir hatten so einen Impuls und auch einen Instinkt, als wir anfingen daran zu arbeiten, dass das jetzt der richtige Moment ist, auch sich in diese Epoche zu versenken. Weil es gibt ja auch oft historische Filme, die auch interessant sind, aber die so ein bisschen für sich stehen und die man nicht so richtig stark ins Verhältnis setzen kann zu seiner eigenen Gegenwart. Das ist hier, glaube ich, anders. Und während wir das schrieben, passierten rings um uns herum in Europa diese ganzen bizarren Kollapse von scheinbar eigentlich unverwundbaren Systemen, also Brexit oder die französische beinahe Wahl von Le Pen. Es gab ja überall und es gab natürlich vor allem auch ökonomische Krisen, also von riesigen Ausmaßen, und die waren ja auch sehr relevant damals, um so eine Stimmung zu wenden. Mhm. Und jetzt gerade wissen wir alle, wovon wir reden, wenn wir sagen, wir wissen nicht genau, wie stark unsere Demokratie gerade dasteht und was aus unseren Parlamenten wird und wie sich das entwickelt wird in den nächsten 5 Jahren. Wir können das gar nicht so genau voraussehen. Ich glaube, vor 10 Jahren hätten wir uns ja noch sehr viel selbstbewusster damit gefühlt.
Es ging Ihnen aber auch darum, ja, Fernsehen ganz neu zu denken bei dieser Serie, ne?
Ja gut, wir sind natürlich nicht die Erfinder dieses neuen Erzählens, das sogenannte horizontale Erzählen. Damit ist ja nur gemeint, dass man eine Serie macht, die nicht immer am Ende jeder Episode eigentlich eine Geschichte abschließt, sondern die eine riesige Geschichte erzählt, wie einen dicken Roman, durch den man sich so durchfrisst und hoffentlich natürlich auch immer süchtiger danach wird, aber vor allen Dingen von Kapitel zu Kapitel tiefer eindringt in so einen Kosmos, der einen nicht mehr loslässt. Und das ist ja bei tollen Romanen genauso der Effekt. Und wir haben uns das gewünscht, dass das auch bei einer deutschen Serie möglich ist. Waren jetzt, glaube ich, aber auch nicht die allerersten. Es gab schon so ein paar Experimente in der Richtung. Und es ist natürlich jetzt auch ein Umbruch im Fernsehen generell. Das findet jetzt ja überall statt.
Ja, aber also ich habe die ersten Folgen gesehen und bin jetzt schon süchtig, freue mich darauf, wie es weitergeht. Diese Mischung aus Krimi-Action, großen Bildern, üppiger Ausstattung, tollen Schauspielern, das ist schon so wie Kino im Fernsehen. Das ist schon eine neue Qualität.
Na, wir kommen ja alle drei auch vom Kino.
Klar.
Um ehrlich zu sein, haben die meisten meiner, aber auch Toms Filme wahrscheinlich die Leute dann doch im Fernsehen gesehen. Und inzwischen gucken sie es auf Handybildschirm. Aber am Ende zählt, dass ein Bild oder ein Film mit größter Sorgfalt und Liebe und Akkuratesse und mit Herzblut gemacht ist. Und es ist eine Fernsehserie und sie sollte üppig sein und verführen. Und wir wollten die Leute in die 20er Jahre, in diese sagenumwobene, heute noch sagenhafte Zeit entführen.
Tom Tykwer und Achim von Borries in HR Info das Interview. Beide haben zusammen mit dem Dritten im Bunde, Henk Handlöchten, Babylon Berlin geschrieben und inszeniert. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, Sie arbeiten bereits an den nächsten Staffeln. Herr Tykwer, ich habe gelesen, Sie haben die Phase, wenn man dann dreht, mal bezeichnet als Wahnschlaufe, also Wahn wie Wahnsinn. Mhm. Es sei furchtbar und großartig zugleich, wenn man dann anfängt zu drehen. Ist man da in so einer Art Tunnel?
Ja, das kann man schon so sagen. Früher war ich wirklich oft überwältigt von der Intensität der Anforderungen. Das ist natürlich irgendwie auch ganz toll, die Menge an Eindrücken und Erfahrungen und dann auch an Drama und Irrsinn, den es halt oft gibt. Und wir hatten das wirklich hier ja über so eine unglaublich lange Strecke. Wir haben ja fast 200 Drehtage gehabt. Also wir haben fast ein ganzes Jahr gedreht. Mhm. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man dem Dreh gegenüber diesen Respekt hat, dass das ja anders als im Theater, wo man ja sagen kann, okay, heute war die Vorstellung nicht so gut, machen wir morgen aber mal so und so. Du hast einfach nur diesen Moment. Und dadurch entsteht natürlich so eine Anspannung. Und alle wissen das, für alle Zeiten ist jetzt diese Szene, die man vielleicht heimlich für die wichtigste des Films hält, wird so sein. Mhm. Und davon Abstand zu halten, dass man es nicht überfrachtet, aber gleichzeitig mit so einer Intensität damit umzugehen, ist toll und natürlich auch furchteinflößend.
Wenn Sie so in dieser Arbeit stecken, sind Sie da total abgetaucht in dieser Zeit, späte 20er, Anfang der 30er, oder kriegen Sie noch mit, was aktuell draußen in der Welt passiert? Also haben Sie zum Beispiel Chemnitz mitbekommen oder ein anderes Stichwort, Aufstehen, die neue linke Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht?
Aber klar.
Das kriegen
also
Sie schon mit.
Bei einem Dreh kriegt man dann relativ wenig mit, aber sowas natürlich.
Das spielt ja auch eine Rolle, wenn wir arbeiten. Ja, wir diskutieren ja ganz oft auch.
Aber Sie dürfen ja eigentlich nicht mit dem Wissen von heute drauf gucken auf diese
Die
Zeit.
Serie
ist ja
explizit
Problem.
Politisch und sie hat, sie hat eine politische Perspektive und natürlich auch eine Haltung, also logisch. Und die kann ja nur, also das ist ja nur deshalb interessant, weil es diese Spiegelungsmöglichkeit gibt. Das ist, glaube ich, das Besondere auch an Babylon Berlin, dass man das Gefühl hat, man befindet sich in einer Epoche, die sich so akut und so direkt ans Heute angliedern lässt, dass sozusagen wir selber uns reflektieren können in einer anderen Zeit.
Genau, also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, Sie haben die Personen in Babylon Berlin ja so versucht darzustellen, so wie sie damals auch waren. Sie konnten nicht in die Zukunft gucken, sie wussten nicht, was kommt. Hm. Wenn Sie das mal auf sich selber beziehen, wir sind jetzt im Jahr 2018, wir leben auch in einer Zeit des Umbruchs, wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringt. Verändert das Ihren Blick auf das Heute? Gucken Sie da anders drauf, auf die Entwicklung?
Ja, ich meine, ich komme nicht umhin, die ganze Zeit mit den Augen der 20ern auf die Gegenwart zu sehen. Und es erschrickt mich oder eigentlich uns immer wieder die Parallelen, die sich auftun. Ja, man darf sie ja nicht so genau benennen, weil sie ja auch nicht so, es sind ja eher so Parallelen von Themen, ja, Parallelitäten. Aber oft hat man das Gefühl, dass wenn man an einer Stelle arbeitet, dass man denkt, das gibt's doch gar nicht. Das wiederholt sich doch auf einer ganz anderen Ebene, gerade auf einer Art wieder.
Aber wenn man es im Prinzip zu Ende denkt, hieße das ja, wir haben bald auch eine Diktatur.
Ja, aber so eins zu eins darf man ja solche Parallelisierungen nicht machen. Das ist ja Quatsch. Es geht ja einfach nur um die gegenseitige Durchdringung von Gegenwart und bestimmten Epochen der Vergangenheit. Und wir haben hier sozusagen auch ein bisschen den Instinkt offensichtlich richtig gehabt, dass wir das gewählt haben, bevor es dann so akut wurde. Dass
die wir Gegenwart hat den in die Karten gespielt, so ein bisschen.
Ja, hat uns auch dann quasi überholt. Und das fanden wir auch nicht nur, das fanden wir auch beunruhigend, aber gleichzeitig ist es natürlich jetzt auch ein starker Faktor für die Auseinandersetzung mit der Serie.
Ja, und das ist erschreckend und andererseits denke ich aber auch, unsere Demokratie in Deutschland hat schon auch gelernt, ja. Und wir haben auch nicht umsonst 30, 40 Jahre unsere Geschichte mit aufgearbeitet. Und das ist eine ganz große Leistung, die die deutsche, westdeutsche vielleicht eher noch Gesellschaft gebracht hat, dass man eben sich mit der Nazizeit und mit dem Schrecken immer mehr auseinandergesetzt hat. Und das stellt uns auch als Gesellschaft.
H-Info, das Interview mit Tom Tückwer und Achim von Borries, zwei der Macher von Babylon Berlin, der neuen spektakulären ARD-Serie über das Berlin der späten 20er Jahre. Zwei sind eigentlich einer zu wenig, haben wir ja am Anfang schon festgestellt, denn sie arbeiten ja als Autoren und Regie-Trio zusammen mit Henk Han Lüchten. Warum ist er heute nicht da? Gibt es schon einen ersten Beziehungsstress?
Ja, nein. Wenn wir jetzt Medienprofis werden, würden wir sagen, ja. Um einen Skandal zu.
Ach nee, der muss arbeiten, der muss schreiben, der muss jetzt, also der ist allerdings wirklich in die Enklave gegangen, um noch weiter zu schreiben. Wir sind ja schon in der dritten Staffel und wollen natürlich jetzt weitermachen. Und
schreiben Sie noch oder drehen Sie
wir
schon?
Wir sind, also wenn wir drehen würden, dann wären wir noch weniger hier.
Nein, wir drehen ab November und schreiben immer noch.
Ja.
Okay.
Feilen, es muss ja alles passen. Muss ja noch besser werden als davor.
Muss man sich das vorstellen wie so eine Ehe zu dritt, wo jeder die Macken des anderen auch genau kennt?
Ja, schon, würde ich ja. Schon. Also empfinden wir sehr stark. Ja. Also wir haben uns auch, wir hatten auch natürlich auch anstrengende Zeiten, weil wir sind natürlich trotzdem auch so schon drei sehr unterschiedlich geartete Alpha-Tiere, die dann so auch manchmal ihre Energie einfach, also einen Raum schon ausfüllen allein und dann muss man manchmal ein paar Fenster aufmachen, damit es noch geht. Aber das Schöne ist halt eben, dass unsere Kapazitäten halt so verschieden sind, dass wir uns wirklich, und dass wir uns halt nämlich gut leiden mögen, aber dass wir vor allen Dingen gemerkt haben, dass wir sind wirklich besser mit den jeweils mit beiden anderen. Also ich bin ein besserer Filmemacher mit den beiden und auch ein besserer Autor. Weil es einfach eine Erweiterung ist. Es kommen so verrückte Ideen auf den Tisch, die ich niemals...
Wahnsinn, das so zu spüren, ne? Finde ich ungewöhnlich.
Ja. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich unsere Gesellschaft verändert und dieses Bild des Filmemachers als einem schöpferischen Halbgott irgendwie, was da in den Köpfen noch rum ist, existiert, ist einfach auch schmarrn. Wir machen ein, wenn es jetzt ganz nüchtern betrachtet, ein Produkt, was am Ende Millionen sehen sollen. Warum soll das alles aus einer Feder oder einer Kraft kommen. Es kommen sowieso so viele Leute zusammen. Ich meine,
ja, für mich
die Schauspieler, die, das Kostüm, Maske, Kamera, Szenenbild, Ton, Musik, das ist ein Gemeinschaftswerk und das so anzulegen war eine tolle Erfahrung. Vor allen Dingen, ehrlich gesagt, auch das, was man zu dritt gemacht hat, was man eigentlich normalerweise zu zweit kannte ich es nur, das Schreiben. Und bei drei ist immer gleich eine Mehrheit für oder gegen etwas. Und bei drei ist Die zwei anderen sind die kleinste Form eines Publikums, so hat es der Henk immer bezeichnet. Ja, wenn man eine Idee präsentiert, hat man gleich zwei.
Also Sie arbeiten sozusagen basisdemokratisch bei einer Serie, in der es darum geht, zu zeigen, wie Demokratie zerbröselt. Zerfällt, ja. Das ist ja, ja toll. Ja. Ich habe Ihnen unsere Interviewbox mitgebracht.
Oh, wow.
Das ist ein Ritual in unserer Sendung. Da tun wir jedes Mal was rein für unsere Gäste. Und ich reiche die jetzt einfach mal rüber. Muss vorsichtig sein, dass wir hier nicht andotzen.
Das müssen wir beschreiben, das ist
Sie können einfach mal aufmachen und gucken, was da drin ist.
Zwei Mugs.
Zwei Coffee-to-go-Becher aus Bambus, sehr umweltfreundlich. Und da stehen
nett,
Sprüche
kann ich
drauf.
Auch, bringt aber nichts, steht bei mir.
Was steht bei Ihnen, Herr Tückwer?
Bei mir steht, ich bin sensibel, du Arsch.
So, welcher Spruch passt am besten zu wem?
Nett kann ich auch, bringt aber nichts. Das ist der Henk.
Ich bin sensibel, du Arsch bist du, oder?
Du auch. Du Arsch.
Es gab noch einen dritten Becher. Ich habe mich aber nicht getraut, den zu nehmen. Da stand drauf, ich Chef, du nix.
Nee, das ist nee,
ne?
Falsch.
Hätte nicht gepasst.
Ja, wir drei Turnschuh, keiner Chef.
Ja, außerdem ist das wirklich, also was Achim sagt, ist uns, also auch mir und uns wirklich wichtig, die Idee vom Filmemachen als ein kollaborativer Vorgang, die ist so im Vordergrund. Und auch, das lässt man, den ganzen anderen Quatsch lässt man auch irgendwann mal hinter sich, dass man so denkt, ich bin das Genius.
Star-Allüren.
Nee, dass das eine Quelle ist, von der dann alle sich laben. Das ist ein völliger Quatsch. Ich meine, was der Ausstatter oder was die Kameraleute oder was die Maskenbildner oder die Kostümbildner hier beitragen, das gibt es überhaupt nicht. Und natürlich die Schauspieler, die haben ja mehr Drehtage gehabt als wir Regisseure, weil wir uns ja auch mal abgelöst haben gegenseitig.
Kann es denn auch mal passieren, dass der eine was rausschneidet am Ende, was dem anderen wichtig war?
Ja, das passiert dauernd, dass man natürlich an die Szenen, die der andere gedreht hat, rangeht und die nochmal auf den Kopf stellt. Aber das meine ich mit dieser... Man muss diese Eitelkeit loslassen und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, aber es ist wahnsinnig wichtig, weil der Blick des anderen ist ja dem Ganzen so zugetan und zugewandt. Den hat man selber gar nicht und man kann es nicht verhindern, auch an Dingen zu hängen, die damit zu tun haben, dass man in der Situation dabei war. Und das Gnadenlose des anderen ist letztlich immer das gültigere Kriterium.
Okay.
Und wir hatten immer das 2-1 Prinzip und wir hatten aber immer auch das Prinzip, wenn der Unterlegene quasi dann es einem so wichtig war, dann konnte man, und es, man muss es halt
konnte man
einfach,
ein Veto einlegen.
Ja, auf eine Art ein Veto und dann irgendwann haben es die anderen vielleicht auch verstanden, was will man eigentlich, was ausdrücken in dem Moment und konnten es dann viel besser herstellen.
Ja, aber wir haben ja jetzt auch wirklich extrem gute Editoren gehabt. Ne? Das sind ja auch drei Editoren, die sitzen da rum, die machen natürlich, die beeinflussen das eigentlich schon so maßgeblich, dass wenn die uns was dann präsentieren und die haben ja auch eine starke Meinung oder so, dass dann eigentlich für uns ein relativ einfacher Weg war.
Volker Kutscher hat mittlerweile, glaube ich, den 7. Kriminalroman um Kommissar Gerion Rath geschrieben und rausgebracht. Wollen Sie alle Bücher für die Serie verarbeiten?
Wenn wir aus jedem 2 Staffeln machen, heißt das ja rechnerisch 14 Staffeln.
Bis zu Ihrer Rente.
Dann sind wir,
ja, sind wir weit über die Rente. So jung sind wir nicht, wie wir aussehen. Warum nicht? Wir haben mal gesagt, 6 Staffeln müssen wir machen und dann gucken wir mal weiter.
Und so zwischendurch nie mal den Gedanken gehabt, ach jetzt mal so ein kleiner, netter Kinofilm, wäre
doch
auch was, oder?
Ne, so was, wo man wirklich auf die Straße gehen kann, doch, diese Fluchttendenzen gibt es.
Ja, aber man kann ja auch gucken, wie sich die Arbeitsstruktur so weiterentwickelt. Jetzt haben wir jetzt mal einfach genauso weitergemacht wie bei den ersten beiden Staffeln. Aber da kann man ja auch Systeme mal so ein bisschen neu erfinden.
Dankeschön, Tom Tykwer und Achim von Borries. Sie haben zusammen mit Henk Kant-Lüchten Babylon Berlin geschrieben und inszeniert. Es geht los am 30. September um 20.15 Uhr im Ersten. Das war HR-Info, das Interview. Alle Infos zur Serie und den Podcast gibt es wie immer auf hrinforadio.de. Das war HR-Info, das Interview mit Mariella Milkova.
Danke.